Ich habe die These, dass der Pre-Chorus der flexibelste aller Songteile ist.
Das ist interessant. Du hast vollkommen recht. Das macht doch immer Spaß, einen Pre-Chorus zu schreiben.
Immer.
Das ist so, okay, jetzt machen wir was komplett anderes.
Was wäre geil. Ja. So, was wäre geil.
Du kannst auch eine ganz andere Rhythmisierung mal reinbringen. Du
Absolut.
Kannst irgendwie synkopisch singen.
Aber richtig. Plötzlich ist dann, 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 dann. Bah!
Und dann kommt ja. Und deswegen sage ich auch, das ist der most underrated part. Man muss sich einfach wirklich vor Augen führen, was der für eine enorme Funktion für dieses gesamte Lied hat.
Absolut richtig.
Und trennt er, verbindet er, wie baut er diese Spannung auf?
Also, stimmt, man könnte Pre-Chorus auch als Baby sein, aber we got the point.
Liebe Musikerinnen und Musiker, herzlich willkommen zum Podcast der gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Hier hörst du von echten Zahlen, echten Geschichten, echten Fakten übers Musikbusiness. Und wenn du wie ich der Meinung bist, dass der Mindset entscheidend ist, um sich seine kühnsten Karriereträume zu erfüllen, dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen bei der School of Songwriting. Mein Name ist Emi von der Erfolgreiche Musiker.
Und ich bin Fabian von New Groove Songwriting. Und in dieser Gesprächsreihe sprechen wir mal wirklich detailliert über jeden einzelnen Songteil.
Ganz richtig. Heute geht es um einen besonderen Teil, nämlich um den Pre-Chorus. Und beim Pre-Chorus, Fabian, da hast du ja eine interessante These aufgestellt.
Ja, absolut. Ich glaube, also erstmal ist der Pre-Chorus der wahrscheinlich most underratedste Part, wenn man das so sagen kann, in all diesen Songparts, die es so gibt. Und ich glaube, dass ein Pre-Chorus, ein gut gesetzter Pre-Chorus, gut umgesetzter Pre-Chorus, aus einem Lied einen Hit machen kann.
Starker Call. Wieso?
Der Pre-Chorus, und da müssen wir uns mal die Spannung angucken in so einem Lied. Der Pre-Chorus ist vor dem Chorus, ja, nach der Strophe. Und da passiert was besonders Magisches, nämlich da wird der Höhepunkt vorbereitet. Damit der Höhepunkt wirklich wirken kann, braucht man oft, manchmal, nicht immer, einen Pre-Chorus. Und wenn der Pre-Chorus gut gemacht ist, dann ballert der Chorus halt noch umso besser. Und ich glaube, dass das für die Spannung, für den Zuhörer, ein riesengroßer Gamechanger sein kann.
Das heißt, es ist ja oft so, dass man natürlich weiß, im Refrain, da wo dann sehr viel Wesentliches passiert, viele Lieder, die Menschen erinnern sich dann oft irgendwie an das, was im Refrain stattfindet, aber um diese Wirkung eigentlich zu maximieren, das ist was ich jetzt raushöre, sagt man, okay, man macht einen Pre-Chorus und den strickt man so, dass er die Funktion erfüllt, den Refrain maximal strahlen zu lassen. Habe ich so verstanden?
Ja, ja.
Was ich an dem Gedanken total interessant finde, ist, dass, ich meine, vielleicht kennst du das auch, ich finde aber sogar, dass es manchmal Lieder gibt, wo der Pre-Chorus irgendwie fast das Geiste ist.
Ja.
So, wenn so, boah, jetzt kommt diese Wendung oder so. Woran liegt das? Warum hat der oft so eine starke Wirkung?
Ich glaube, weil es wirklich diese Linearität der Spannung durchbricht. Mhm. Ja, du hast ein Intro, dann baust du mehr Spannung auf über eine Strophe und dann würde es weitergehen mit einem Chorus, wo dann wirklich maximale Power dahinter steht. Aber dadurch, dass du sagst, okay, machen wir jetzt was anderes, ist so, wow, okay, das überrascht mich jetzt. Und du hast die Möglichkeit, eine schöne Farbe, eine schöne Nuance einfach nochmal ins Lied reinzubringen oder eben so die Vorfreude auf den Chorus nochmal zu steigern. Deswegen, Vorfreude ist oft ja auch einfach die schönste Freude.
Das stimmt. Jetzt konkret, wie macht man das methodisch? Wie schafft man es, dass sich der Pre-Chorus, der muss sich ja auch von der Strophe absetzen, das ist irgendwie ein Teil, der auffällig vielleicht anders ist oder auch nicht, aber wie geht man das dann und wie gehst du das methodisch an, dass der Pre-Chorus diese Funktion übernimmt?
Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, weil der Pre-Chorus kann zwei Funktionen haben. Vielleicht fällt mir noch eine dritte ein, aber letzten Endes ist es eine Trennung oder eine Überbrückung der Strophe und des Choruses. Ist das ein Wort? Choruses?
Ich glaube schon, ja. Oder France Choruses, ja.
Und das heißt, man muss es ein bisschen davon abhängig machen, wie sieht das Energielevel aus oder wie oder auch die Tonalitätsunterschiede. Ja, ist da hat man vielleicht ein Lied, was tonal in der Strophe dem Chorus sehr ähnlich ist, dann will ich da was rausnehmen, dann will, oder dann will ich da eine Unterbrechung reinbekommen, dass das Gehör nochmal was Neues bekommt. Es kann aber auch sein, dass mein Chorus einfach einen Build-Up braucht, wie Katy Perry bei Fireworks zum Beispiel gemacht hat.
Boah, das ist ein ewiger Build-Up mit den Geigen, oder?
Ja, ja, genau, richtig. Ja.
Das geht irrsinnig lang. Ich glaube, das geht einige Lines durch. Ja, ja, ja. Und dann plötzlich mit Drums das Gleiche nochmal.
Ja. Stimmt. Und sie singt in der Gesangslinie zum Beispiel auch eine aufsteigende Melodie. Das geht immer höher und höher und höher und höher und dann geht es nochmal nach oben.
Ich muss gestehen, ich würde das jetzt urgern so intuitiv singen, aber ich tue es nicht. Wir wollen natürlich keine Rechte verletzen, aber wir werden auf jeden Fall, also damit ihr das wisst, alle Lieder, die wir sprechen, auch dieses jetzt hier, Katy Perry Firework, werden wir verlinken in unserer Spotify-Playlist, wo ihr die Beispiele, die wir hier nennen, nochmal direkt hören könnt. Ich bin ja eh manchmal der Meinung, dass man es am besten am Original hört, weil dann versteht man den Gedanke gut. Also du meinst, der Pre-Chorus ist hier ein massiver Build-Up. Aber trennt er jetzt oder verbindet er
in diesem Fall verbindet er.
Würde ich auch so sagen.
Ja, genau. Hast du ein Beispiel für einen Pre-Chorus gerade im Kopf, wo er trennt?
Eher schon. Und zwar fällt mir eine Nummer ein, die ich selbst geschrieben habe und veröffentlicht habe mit einem Künstler mit Namen Ori Jackson. Das Lied heißt Nur zu zweit sind wir eins. Mhm. Und da ist sozusagen die Strophe, ja, das wird immer so getragen von einem so ein bisschen melodischen Hintergrund quasi. Und der Pre-Chorus ist so der erste Moment, wo eigentlich die Akkorde so richtig einen Switch machen, aber tatsächlich nur, um wieder im Refrain quasi dorthin zu kommen, wo man es eh schon in der Strophe ein bisschen gefühlt hat, akkordisch. Also quasi, wenn jetzt wir sagen, wir haben die Strophe und wir haben da die erste Stufe, keine Ahnung, vierte Stufe, fünfte, eins und wieder eins, vier, fünf, dann würde man vielleicht im Pre-Chorus plötzlich auf die zweite Stufe gehen. Aber man sagt, man macht irgendwas anders, um aufzubrechen. Oft, wenn man so eine Trennung vollzieht, legt man auch das Arrangement ein bisschen anders an. Das ist jetzt schon fast ein bisschen der nächste Schritt nach dem Songwriting selbst, aber dennoch kann man das ein bisschen im Gefühl des Schreibprozesses versuchen mitzunehmen, dass man es vielleicht ein bisschen anders fühlt tatsächlich. Ja. Es ist immer die Frage, wo hört das Songwriting wirklich auf? Wo fängt es an? Mhm. Wo hört es auf? Und für mich ist teilweise das Arrangieren ist auch noch für mich im Songwriting drin. Es sind nicht nur die Akkorde und die Melodie, sondern wie fühlst du das Lied als Ganzes? Aber das wäre so ein Beispiel, nur zu zweit sind wir eins. Wir haben das auch in die Playlist. Da ist der Pre-Chorus für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich finde, mit diesem Künstler war immer das Ziel, dass er so ein bisschen American Superstar-mäßig, Justin Bieber-mäßig klingt, ja. Und das ist so gelungen bei dem Lied und ich finde vor allem durch diesen Pre-Chorus. Wenn der Pre-Chorus einsetzt, kriegt das so einen American Pop Music Touch. Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Verlinken wir auf jeden Fall auch. Ja. Aber du sagst, der Pre-Chorus trennt oder verbindet.
Genau.
Und richtet sich eigentlich immer zielgerichtet die Funktion Richtung Refrain, damit der strahlen kann. Wann braucht man dann aber den Pre-Chorus? Wenn er trennt oder verbindet, wäre es auch denkbar, dass wir nichts brauchen, das trennt oder verbindet?
Ja, also, ich glaube, wenn eine Strophe natürlich in einen Chorus übergeht, dann braucht man da jetzt nicht unbedingt einen Pre-Chorus. Wenn die Tonalität, also wenn die Strophe und Chorus irgendwie zugleich sind, dann will ich da eine Trennung drin haben.
Ich verstehe.
Oder wenn sie zu unterschiedlich sind, dann will ich da eben diese Überbrückung reinbringen. Das sind die zwei Beispiele, wo ich auf jeden Fall über einen Pre-Chorus nachdenken würde.
Und wenn du diese Trennung oder Überbrückung vollziehst, passiert das eher im Text oder passiert das eher in den Chords oder wie findet das statt, dass du diese beiden Teile irgendwie merged? Verbindest. Eigentlich ist es immer eine Verbindung. Ach so, genau, natürlich, es wird musikalisch verbunden, aber ich verstehe, es wird sinngemäß weitergeführt oder so oder eben getrennt. Aber in welchem Element findet das statt?
Ich hätte jetzt mal spontan gesagt, in allen kann das stattfinden. Muss nicht in allen stattfinden, aber es kann natürlich in allen stattfinden. Ja,
also so wie alle sind
Text. Bekleidung, Akkorde. Akkorde.
Ja.
Im Text kann das passieren. Mhm. Da kann auch so ein Chorus vorbereitet werden. Auch ein schönes Beispiel ist Herz über Kopf von Joris. Da ist der Chorus ist relativ kurz. Und da übernimmt der Pre-Chorus so eine erklärende Rolle. Wo war ich jetzt? Genau, in der Melodie auch. Ja. Der trennt oder verbindet, aber was er in allen Fällen macht, ist eine Spannung aufzubauen. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spannung aufbauen kann, indem ich unstabile Melodien verwende, also jetzt nicht, das ist jetzt ein bisschen musiktheoretisch, irgendwie die 1, 3 oder 5 auf dem Akkord singen, das sind so stabile, da ruht die Melodie, sondern eher auf die 2, 4, 6, 7 gehe, der Tonstufen auf dem Akkord, dann bringe ich da eine Spannung rein, die aufgelöst werden will. Mhm. Und wenn ich das auch noch auf der letzten Note im Pre-Chorus mache, so eine unstabile Note reinzubringen, dann ist da maximale Spannung und will aufgelöst werden in einem Chorus.
In etwas Stabiles, in etwas Fundamentales.
Richtig, genau.
Quasi, ja. Man könnte, glaube ich, zur Textmelodie auch noch wirklich die Sounds nehmen, die Energie, den Rhythmus. Man kann wahrscheinlich wirklich an jedes einzelne musikalische Element dabei denken. Also vielleicht könnte man beim Sound sagen, wenn der Refrain mit voll heftigen Gitarren daherbrettert und der Strophe ist das überhaupt nicht der Fall.
Ja.
Die klingt vielleicht elektronischer. Da müsste man sich überlegen, wie kann man diesen Sound so merchen, dass es sich natürlich anfühlt.
Genau. Ja.
Und das kann eben auch sein, dass es gar nicht an den Akkorden oder dem Text liegt, sondern das passt eh, aber man muss es vielleicht einfach soundmäßig hinkriegen. Ja. Ja. Dafür kann der Pre-Chorus auf jeden Fall eine große Aushilfe schaffen. Was ich persönlich, weil du hast eine These aufgestellt, nämlich dass das most underrated ist. Ich habe auch eine These.
Jetzt bin ich gespannt.
Wo ich gerne wissen würde, wie du das beleuchten würdest. Ich habe die These, dass der Pre-Chorus der flexibelste aller Songteile ist. Also anders gesagt, es ist am meisten darin erlaubt.
Das ist interessant. Ich glaube, du hast, also ich würde dir auch sofort zustimmen. Du hast natürlich viel Spielraum da auf einmal. Ne? Also wenn du die erste Strophe mal festgesetzt hast, dann hast du vielleicht auch schon irgendwie den Chorus irgendwie festgesetzt und dann weißt du auch, welche Akkorde du vielleicht auch im Chorus schon verwenden willst, weil du willst vermutlich auch eher irgendwie so auch wieder stabilere Akkorde im Chorus verwenden, damit es was ist, was irgendwie leicht eingängig ist. Und dann hast du auf einmal so einen Moment, wo du sagen kannst, so, jetzt machen wir mal was anderes. Ja?
Genau. Und dieses Element, habe ich das Gefühl, das lässt alles zu. Da kannst du mit der Melodie, um zu trennen oder zu verbinden, kannst du nach oben gehen, du kannst aber auch nach unten gehen. Du kannst
auch eine ganz andere Rhythmisierung mal reinbringen. Du kannst irgendwie synkopisch singen.
Aber richtig. Plötzlich ist dann, 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 bah! Und dann oder, ich könnte auch hergehen und sagen, der Pre-Chorus hat nur ein Wort. Und das stört nicht immer. Ja?
Ja.
Oder das eine Wort wiederhole ich oder auch nicht. Ja? Oder auch vier Sätze. Ja. Oder auch eine ewig lange Pause, bis was passiert. Ja. Oder ich gehe eine unglaubliche Tonleiter nach oben, die man vielleicht in einer Strophe niemals machen würde. Ich kann wenn die was das kann auch nie aufhören quasi, ja. Also ich finde, da ist auch das Bedürfnis zum Reim nicht so vergleichbar gegeben wie in der Strophe oder im Refrain oder im Chorus, weil alles offen ist. Es darf offen bleiben.
Du hast vollkommen recht. Das macht doch immer Spaß, einen Pre-Chorus zu schreiben.
Immer.
Es fühlt sich nicht so nach Arbeit an und jetzt muss ich mich an diese Struktur halten, sondern es ist so, okay, jetzt machen wir was komplett anderes.
Was wär geil.
Ja.
So, was wäre geil. Und ich, argerweise würde ich sagen, der Pre-Chorus ist zumindest bei mir auch der am schnellsten geschriebene Teil aufgrund dieser Freiheit. Ist das für dich auch so?
Ja, jetzt wo du sagst, macht das, ja, ist bei mir auch so, ja.
So, okay, es ist ein Pre-Chorus und da, weil es hier so wenig gibt, an das man sich halten sollte, da gibt keiner irgendwas vor. Aber im Refrain ist das anders. Im Refrain wäre schon gut, wenn du deinen sinnvollen akkordischen Turnaround schaffst mit der fünften Stufe hinten, die sich wieder auf die erste auflöst und dann unbedingt brauchst du ein repetitives Element oder mehrere repetitive Elemente und in der Strophe brauchst du dagegen eine sehr sehr stark, schnell erkennbare Struktur. Ja. Das heißt, diese Teile haben alle so viele Vorgaben und im Pre-Chorus habe ich das Gefühl, da kannst du wirklich fast machen, ja, was du willst und du hast einfach nicht dieses enge Korsett. Jetzt, wenn das so ist, und ich sehe das de facto tatsächlich so, dass diese große Freiheit ist, dass es irgendwann schnell geht, kann natürlich trotzdem die Schwierigkeit daran sein, dass du eben diese Vorgaben nicht hast. Mhm. Und da kann es natürlich auch schwierig sein, zu sagen, ja, aber was machst du jetzt mit der Freiheit? Weil komplette Freiheit ist auch ein bisschen eine unsichere Geschichte, ja, weil jetzt, ich könnte ja auch irgendwie einen Blödsinn machen.
Ja, ja, genau. Ja.
Wie trifft man jetzt die Entscheidung? Wie triffst du die Entscheidung, wie lang dein Pre-Chorus ist? Wie hoch der rauf geht? Oder ob der jetzt eben verbindet oder trennt? Wie triffst du diese Entscheidung?
Also ich glaube, die Punkte, also, andersrum angefangen. Ich würde das wieder am Energielevel einfach mal machen. Also ein Trick, den ich übrigens super, super gerne mache, ist...
Bevor du weitersprichst, ja, du hast das Wort Energielevel jetzt schon oft erwähnt. Was heißt das genau? Hat das, ja, mit der Lautstärke zu tun? Hat das mit der Menge an Worten? Wie würdest du das definieren? Näher. So, dass ein Songwriter der schreibt und sagt, okay, ich würde es auch gerne am Energielevel festmachen, ja, aber was meint der Fabian jetzt damit?
Also ich glaube, so der erste Indikator fürs Energielevel ist für mich zum Beispiel die Tonhöhe oder wie groß die melodischen Bewegungen sind. Ja, wenn ich da jetzt irgendwie einen riesen Chorus habe, der eine Oktave umspannt und dann wirklich emotional nach oben geht und dann aber auch wieder nach unten kommt, das ist für mich ein hohes Energielevel. Mhm. Das ist vermutlich auch lauter, aber muss jetzt auch nicht unbedingt nur an der Lautstärke festgemacht werden. Oder wenn ich weiß, okay, da in dem Part hast du mehr Instrumente, mehr Lautstärke, mehr ein größeres Arrangement. Ja, im Chorus weiß ich, da ist auf jeden Fall das Schlagzeug dann irgendwie voll drauf und alle Instrumente spielen eigentlich gerade. Dann ist das auch nochmal so ein Punkt für Energielevel. Mir geht es jetzt nicht, das kann auch mit wenig Worten passieren, ein hohes Energielevel, aber ich glaube, das ist so das, woran ich...
Ja, mir fällt da vielleicht noch so was, wie die Stimme beansprucht ist. Also ja, wenn es wenn irgendwer so richtig kämpft um vielleicht ein paar Töne, der Kampf irgendwie, es hat mit Kampf zu tun, finde ich, ja? Wie viel Anspruch jemand da reinsetzt oder sowas, vielleicht so, ja.
Okay. Genau, und wenn du, also was ich super oft mache, und das würde ich jedem raten, weil es einfach ein sehr, sehr schönes Instrument ist, ich schreibe ein Lied, nehme es mir mal auf, auch wenn es noch nicht fertig ist, und dann höre ich es mir an und mache aber die Augen dabei zu und spüre mal rein in dieses Lied. Und dann merkt man ganz oft, also Musik mit geschlossenen Augen hören ist irgendwie, das ist, ich weiß nicht warum, aber das macht unglaublich viel. Du hörst auf einmal ganz anders.
Na, das glaube ich.
Und da dann mal so reinspüren, ja, merkt man, okay, was passiert jetzt nach der Strophe, wenn ich jetzt von der Strophe direkt in den Chorus gehe? Hat sich das natürlich angefühlt oder hat da irgendwas gefehlt? Und dann entscheide ich daraufhin, okay, jetzt probieren wir mal mit einem Pre-Chorus rum. Und wenn ich aber merke, dass die Strophe ein kleines, sehr kleines melodisches Motiv hat, vielleicht irgendwie nur über ein kleines Intervall sich erstreckt und dann geht aber der Chorus brutal auf, könnte man sich überlegen, braucht man da nicht irgendwie so ein Build-up, wie zum Beispiel bei Katy Perry Fireworks, der wirklich über mehrere Takte immer höher geht, damit ich dann eben dieses Energielevel, diese Tonhöhe matchen kann.
Nehmen wir das Beispiel Katy Perry. Mhm. Wieso geht sich in dem Fall so ein langer Pre-Chorus so gut aus? Hast du eine Erklärung? Mir kommt dieser Pre-Chorus wirklich sehr lang vor.
Ja, sind mindestens 4 Takte.
Nee, mindestens 8 Takte.
Ja. Ja.
Ich zähle es jetzt nicht durch, aber warum geht sich das aus? Ein Pre-Chorus, also nochmal, dass das Verständnis da ist für alle, 2 Takte geht auch.
Mhm. Ja, ja, ja.
Aber warum geht es in dem Fall 8? Ich überlege gerade, ob es nicht sogar 16 sind. Ich glaube, es ist wirklich lang.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist eben auch hier das melodische Motiv in der Strophe relativ klein. Das ist ein geringen Tonumfang. Es ist relativ tief unten und der Chorus ist aber relativ weit oben. Ja. Und das zu überspringen, man könnte auch einen kompletten Power-Move machen, wie zum Beispiel bei Wrecking Ball von Miley Cyrus. Ich glaube, da ist die 17 Halbtöne startet der Chorus, ich habe es noch nicht mal gezählt, für ein YouTube-Video, 17 Halbtöne über dem letzten Ton im Pre-Chorus startet sie den den Chorus. Es geht auch, aber ich glaube, die Rhythmik in der Strophe zusammen mit dem kleinen Motiv bei Fireworks versus der Rhythmik und dem Tonumfang im Chorus ist dazu unterschiedlich. Da braucht es wirklich so bam, und schieb und schieb und schieb und immer mehr Vorfreude und immer mehr Vorfreude und dann bam.
Ich habe gerade nachgezählt in meinem Kopf, es sind 8 Takte bei Katy Perry,
ja.
was trotzdem lang ist. Und dieser Power Move, von dem du sprichst, von der Wrecking Ball, wie heißt sie, Miley Cyrus, das ist ein Mittel, das ich auch sehr gerne einsetze im Pre-Chorus, dass du wirklich, wenn du einen Refrain hast, der mit einem hohen Ton startet, das Gefühl dadurch maximierst, dass du am Ende des Pre-Chorus dich noch nach unten bewegst. Die letzten Töne, dun, da, da, dun, dun. Ja. Das wäre Miley Cyrus und dann, das ist natürlich, ist ein unglaublicher Sprung. Ja?
Ja, ja.
Aber natürlich war das, und das Geniale an dem ist natürlich, I came in like, keine Urheberrechtsverletzung hier, aber auch der Text passt zu diesem plötzlichen Impact, das kommt nämlich genauso rein wie diese Geschichte.
Super Punkt.
Das ist einfach total gut gemacht. Und da glaube ich insgesamt, dass es eine Sache ist, die auch unterschätzt wird im Songwriting oft, dass Musik und Text oft nicht als Einheit wahrgenommen wird.
Ja.
Oft sind wirklich ganz offensichtliche Hinweise im Text darauf, wie die Musik jetzt sein könnte.
Ja.
Und ich glaube, das ist schwer unterschätzt und auch da kann man sich ein bisschen orientieren, wenn man eben genauso einen Power-Text hat, der irgendwas Großes aussagt, okay, dann nützt das und stell das dar. Ja? In dem Sinn kann man für einen Pre-Chorus eben so super adaptieren, weil er so viel möglich macht. Und auch hier, der muss nicht nach oben gehen, der muss sich nicht reimen, der muss nicht, keine Wiederholung, der braucht kein Reimschema. Ja, und dann ist es nicht einmal so, dass du, und das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, du hast einen Pre-Chorus und der Pre-Chorus kommt ja üblicherweise nicht nur einmal vor, sondern der kommt üblicherweise auch vor dem zweiten Refrain nochmal vor. Wie siehst du dieses Zusammenspiel? Das kann ja der gleiche Text sein, das kann ein anderer Text sein. Inwieweit findest du, sollte man das, kann man das adaptieren, nicht adaptieren?
Ja, wahrscheinlich ist es hauptsächlich eine Geschmacksfrage. Also es gibt keine Regel in Stein gemeißelt, die besagt, der Pre-Chorus 1 muss genauso wie der Pre-Chorus 2 sein. Ich würde tonal so wie der Pre-Chorus musikalisch ist, würde ich schon versuchen, nah dran zu bleiben. Und jetzt nicht komplett abgefahren was anderes machen, weil das funktioniert nicht. Ja? Das Gehirn will dann auch wieder diese Wiederholung, oder das Ohr des Zuhörers will dann auch wieder diese Wiederholung haben.
Lass mich da gerne ergänzen. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, wir haben ja die Strophe, Pre-Chorus, Refrain in einer derartigen Struktur und das sind ja 3 Liedteile. Und dann wäre nochmal bei mir das Strophe, Pre-Chorus, Refrain und würden wir jetzt einen von den Teilen wirklich grob melodisch abwandeln, dann ist es ja wie wenn ein weiterer Liedteil entsteht. Und 3 ist ja schon die üppigere Version quasi. Weil wir hätten ja auch die Möglichkeit, eine Strophe zu machen und einen Refrain. Man muss sich halt immer überlegen, ob man da nicht zu viel des Guten will. Weil der Zuhörer hat nun mal nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn sich jetzt 4, 5, 6, 7 so Teile merken soll, weil da gibt es hinten vielleicht noch ein Bridge und da gibt es noch irgendeine andere Geschichten, dann wird es schwierig. Deswegen bin ich bei dir. Ja. Melodisch würde ich da so gut wie gar nichts verändern.
Ja.
Textlich, wie siehst du es da?
Da bin ich ein Freund davon, auch bei dem ersten zu bleiben. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Zusammenhang der Pre-Chorus mit Strophe und Chorus steht.
Mhm.
Also ich kann mir auch durchaus Lieder vorstellen, wo man einen anderen Text macht.
Mhm.
Will man den Chorus nochmal vielleicht im zweiten, nach der zweiten Strophe in ein anderes Licht setzen, ja, dann ist da nochmal eine schöne Möglichkeit, das zu tun. Oder also die Strophe 1 ist, haben wir in der letzten Folge schon mal gesagt, übrigens wird die hier verlinkt irgendwo. Und die setzt die Szene und bei der zweiten muss ja dann irgendwas anderes passieren. Das heißt, da hat man schon nochmal die Möglichkeit, auch dieses andere in den Pre-Chorus zu übernehmen. Ich würde es situativ abhängig machen. Ich bin aber ein Freund, Dinge einfach zu halten.
Mhm. Bei mir ist eigentlich alles, was ich textlich in ein Lied verbaue, hat sehr viel bei mir mit der insgesamten Textmenge zu tun. Mhm. Also sprich, wenn ich das Gefühl habe, in der Strophe aufgrund der Struktur gibt es bereits sehr viel vielleicht textliche Repetition oder sowas, also textliche Wiederholung, dann kann in mir sozusagen das aufkeimen, dass ich das Gefühl habe, okay, im Pre-Chorus ist noch Platz, um ein bisschen eine Varianz reinzubringen, sonst klingt halt irgendwie alles gleich. Sonst klingt der Pre-Chorus wie der andere und die Strophe klingt auch eigentlich wie die. Ja. Und ich würde da vielleicht sogar noch zu weit gehen, zu sagen, man muss ja nicht, wenn man textlich was verändert, alles an diesem Teil verändern, sondern man kann ja auch ein Wort verändern.
Ah ja, wunderschön.
Oder
ja.
einen Teil davon. Ja. Also die Dinge können ja fließend sein. Und es kann tatsächlich oft sein, dass ein Wort dir bereits hilft, den Refrain ein bisschen im anderen Licht zu sehen. Ja. Keine Ahnung, im ersten Pre-Chorus spricht man vom Ich, der etwas so sieht, und im zweiten Pre-Chorus sind es plötzlich wir, die was so sehen. Mhm. So als Beispiel, dann geht es immer noch, das Sehen ist immer noch so das verbindende Element und die Melodie ist gleich, aber aus dem Ich ist ein Wir geworden und dann fühlt sich der Refrain vielleicht schon anders an.
Ja.
Weil, keine Ahnung, im ersten Refrain hat man ihm gedacht, der wünscht sich mir da zusammenzukommen mit der Lady und im zweiten sind sie zusammen, weil es vielleicht so wirkt. Ja?
Ja.
Also ich finde, man kann das auch noch so ein bisschen graduell ein bisschen sehen und muss nicht immer so in Absoluten denken. Aber insgesamt bin ich tatsächlich der Meinung, dass die Freiheiten, die im Pre-Chorus entstehen, eigentlich in mir zuerst den Gedanken wecken, okay, mache ich dann einen Pre-Chorus? Also ich gehe nicht davon aus, also mein Default-Modus ist nicht Strophe-Refrain im Songwriting. Mein persönlicher Default-Modus ist Strophe-Pre-Chorus-Refrain.
Mhm. Ja.
Immer.
Ja.
Es kann nur sein, dass ich mich gegen einen Pre-Chorus entscheide.
Ja.
Aber es ist eher seltener so oder eher nicht so, dass ich sage Strophe-Refrain.
Ja.
Und dann überlege ich, soll ich einen Pre-Chorus machen? Und dann, verstehst du, was ich meine? Es ist nicht eine Entscheidung dafür. Ich gehe meistens davon aus, und ich nehme ihn weg, wenn ich der Meinung bin, dass zu viel ist. Wie machst du das? Ist das für dich ein Given oder eher nicht?
Ähnlich, ja. Also ich habe lange Zeit, als ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, den Pre-Chorus auch wirklich selbst unterschätzt. Ja? Und das auch vielleicht auch manchmal gar nicht so gut verstanden, was der so wirklich macht. Ja? Und ich glaube, also das sehe ich auch bei vielen Songwritern bei mir im Coaching, dass nicht so wirklich klar ist, was der da jetzt machen soll. Ja, man weiß, man soll das halt machen. Also macht man halt das. Aber und deswegen sage ich auch, das ist der most underrated Part, weil man muss sich einfach wirklich vor Augen führen, was der für eine enorme Funktion für dieses gesamte Lied hat.
Absolut richtig.
Und trennt er, verbindet er, wie baut er diese Spannung auf? Ja?
Genau, aber noch einmal eigentlich, um auf den Punkt zu bringen, die Funktion, die er hat, ist den Refrain, die Wirkung des Refrains zu maximieren.
Genau.
Oder kann man das so sagen?
Ja,
es geht
absolut
nicht um die Strophe.
Ja, nein. Nee, das heißt ja Pre-Chorus und nicht Post-Verse.
Das finde ich auch gut. Das stimmt.
Ja.
Da steckt die Funktion wunderbar drin.
Ja.
Und sozusagen, wenn man sagt, dass der Refrain das Ding ist, wo die Hook drin ist, wo all diese Geschichten passieren, das muss halt wirken können. Wenn das nicht wirkt, ist die Nummer verloren.
Genau, und deswegen will ich alles machen, dass das wirkt. Ja.
Und das gibt ihm natürlich eine unglaublich wichtige Position.
Ja, ja. Und deswegen bin ich mittlerweile auch, um deine Frage abschließend zu beantworten, an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, bei mir ist der Pre-Chorus Standard.
Ah, doch, okay.
Ja, ja, ja. Nee, das ist, ich glaube, das ist nur mal zurückblickend, auch so meine Anfänge als Songwriter, da habe ich es einfach oft nicht verstanden, aber mittlerweile sage ich, ja, safe ist der dabei, ja. Und dann ist tatsächlich die Entscheidung nicht, ob ich ihn mache, sondern ob ich ihn nicht mache.
Genau, okay. Also dein Default ist wie bei mir auch Pre-Chorus.
Ja.
Ganz andere Geschichte, nämlich so semantisch. Wie siehst du diese Geschichte mit, es gibt ja viele Menschen, die sagen Bridge dazu. Die sagen einfach, da brauchen wir doch eine Bridge.
Ja.
Ist das berechtigt oder nicht? Woher kommt das?
Ich habe keine Ahnung. Das ist mir in der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich das auch nochmal irgendwie in so einem Blogartikel gesehen, dass das wird auch oft als Bridge genannt. Also nein.
Also nee, aber das kennt man, das die Leute nennen
ja,
das.
Ja, ich weiß. Für mich ist die Bridge ganz klar das, was nach einem, also der B-Teil sozusagen in einem Lied.
Für mich ist B der Refrain. Du siehst A, B, A oder sowas wahrscheinlich.
Ich habe Strophe, Pre-Chorus und Chorus als A gesehen.
Okay, passt.
A, und dann kommt noch was, aber ist egal.
Ach, also, stimmt, man könnte Pre-Chorus auch als B bezeichnen, aber we got the point.
Um uns nicht in der Semantik zu verlieren.
Genau, genau.
Meine Vermutung ist, dass es daher kommt, dass der eben eine überbrückende Funktion haben kann, aber ich finde es, für mich ist die Bridge, was nach dem Chorus passiert.
Genau, das hätte ich auch so gesehen. Ich war lange Zeit der Auffassung, dass wenn es, aber es ist nicht richtig, was ich jetzt sage, ist nicht richtig, ja. Aber ich war der Auffassung, dass wenn du eine Bridge im Lied hast, heißen diese Teile Pre-Chorus. Und wenn du keine Bridge hast, heißen die Teile Bridge. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt. ist auch de facto egal. Aber für mich, ich finde es auch leichter, wenn man das so nennt, Pre-Chorus und Bridge, weil man diesen beiden Parts tatsächlich unterschiedliche Funktionen ja zuschreibt.
Ja.
Die haben andere Wirkungen.
Ja, die haben natürlich irgendwie nochmal eine ähnliche Funktion auf so einem hohen Abstraktionslevel. Ne? Eine Bridge hat ja auch nochmal die Möglichkeit, was anderes zu machen, nochmal einen anderen Gesichtspunkt zu geben, nochmal eine andere Tonalität reinzubringen. Das macht der Pre-Chorus auch, aber nein. Lass uns einfach hier festlegen, das ist
genau
der Pre-Chorus.
Der wesentliche es gibt wesentliche Unterschiede, das würde ich auch so sehen. Einer der wesentlichsten Unterschiede, das kann ich jetzt trotzdem nennen, weil das passt hier einfach rein, ist, der Pre-Chorus findet zu einem ganz anderen Zeitpunkt statt. Mhm. Da ist das Kernthema noch nicht einmal ausgearbeitet, das ist, sondern es ist am Weg dorthin, und das ist ja bei der Bridge, die hinten stattfindet, genau im Gegenteil der Fall. Da ist eigentlich alles gesagt worden, was du sagen wolltest, aber das schauen wir uns dann im Detail an, wenn wir zur Bridge kommen.
Ach, das wir verlinken auch die Folge, falls es sie denn dann schon gibt. Wenn Leute jetzt...
Die wird es geben.
Aber wir strahlen ja erst später aus.
Du hast recht. Das ist immer so kompliziert hier in den sozialen Medien. Aber wir werden es dann auf jeden Fall verlinken.
Für die Leute, die sich alles auf einmal anschauen, 10 Jahre, nachdem wir das aufgenommen haben, für die gibt es die Bridge schon.
Genau. wir haben gesagt, er hat eben diese, das finde ich super zum Merken, zum Mitnehmen, diese verbindende oder trennende Wirkung mit der wesentlichen Kernfunktion, diesen wichtigen Liedteil, den Refrain, strahlen zu lassen oder die Wirkung quasi zu maximieren. Mhm. Gibt es noch was, das dir einfällt zum
Pre-Chorus? Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar hast du gerade eben schon mal angesprochen, was die Akkorde so machen in den Strophen. Wie gehst denn du daran? Welche Akkorde, hast du da irgendwelche Go-To-Akkorde oder Akkordstufen, die du für den Pre-Chorus verwendest?
Also mein Gedanke in den Strophen, grundsätzlich wünsche ich mir im Songwriting in Strophen immer eine gewisse Calmness. Mhm. Also ich wünsche mir eine gewisse Ruhe meistens. Und es ist dabei sogar ziemlich egal, in welche Richtung das Lied geht, ob das ein aggressives Lied ist oder ein ruhiges Lied. Aber ich wünsche mir, dass die Akkorde trotzdem eine Ruhe ausstrahlen, in dem Sinne, dass das, was drüber liegt, klar zur Geltung kommt. Also sprich, wenn ich jetzt, sagen wir, ein Lied, das vielleicht eine gewisse Aggressivität ausstrahlt, wäre für mich von Eminem Lose Yourself. Das geht nur so dahin, und du hast irgendwie D5 auf D mit B6, quasi so Power-Chord-mäßig. Aber in Wirklichkeit hat das eine Ruhe. Es klingt zwar aggressiv, aber in Wirklichkeit ist es. Und dann bist du wieder da.
Ja.
Und sagen, obwohl das aggressiv ist, ist es eine gewisse Ruhe da, und die, sagen wir, die Aggressivität, die herrscht nicht in den Harmonien, sondern die herrscht in der Interpretation, in der Instrumentierung dieser Sachen. Und das wünsche ich mir eigentlich immer, und deshalb ist gar nicht jetzt so mein Gedanke, ich bin jemand, der eher Akkorde nicht viel wechseln muss. Ich bin jemand, der viel auf Struktur Wert legt. Ich mache gern Pausen sozusagen über diese Akkorde, dann mit der Melodie vielleicht drüber. Ich sage es mal, Go-To-Stufen. da bin ich wahrscheinlich super klassisch unterwegs. Also ich sage jetzt, wenn ich ein Lied in Dur habe, dann schalte ich gerne in der ersten Stufe in Dur.
Auch in mit der Tonika.
Achso, nein, bei der Strophe. Und bei, wenn ich jetzt ein Lied in Moll hätte, dann starte ich wahrscheinlich mit der sechsten Stufe, ja. Klassisch natürlich Moll. Beim Pre-Chorus, das ist wirklich schwer. Also da gibt es für mich sicher, wahrscheinlich die häufigst verwendete Stufe ist die vierte, würde ich jetzt einmal tippen, wenn ich die nicht schon zu sehr ausgeschlachtet habe in der Strophe, was ja. sehr leicht passieren kann auch, aber so wahrscheinlich ist das so ein Go-To-Ding.
Die vierte hat auch immer, die hat nicht so eine natürliche Tendenz zu irgendeiner anderen Stufe. Ne? Wenn ich jetzt die fünfte habe, die will auf die erste aufgelöst werden und die vierte hat aber die Möglichkeit, überall hinzugehen.
Richtig, und die erste will nirgends hin, die steht für sich, die passt für sie.
Ja, und das macht ja auch wieder Sinn, weil die vierte dann ja genau diese Spannung reinbringt.
Ja, aber gleichzeitig ermöglicht eben die vierte Stufe oder sagen wir ihre Verwandte, die zweite, die ermöglichen das, was die Stärke des Pre-Chorus ist, nämlich alles darf jetzt noch passieren.
Ja, genau. Ja,
also perfekt. Kann kurz sein, das kann weitergehen, das kann lang dauern, das kann jetzt zur fünften, zur sechsten, dann wieder auf die erste. Die vierte ist sozusagen eine wunderbare, oder eben auch die zweite, ist jetzt egal. Also weil, also zur Erklärung, tonal sind sich die vierte und die zweite ja sehr verwandt. Und das ermöglicht eben die Freiheit, die aus meiner Sicht ja die große Stärke des Pre-Chorus ist, warum ich auch glaube, dass dein Argument sehr valide ist, dass das so unterschätzt ist, weil man eben da alles darf. Mhm. Und sich unglaublicherweise auch so gut wie alles ausgeht.
Ja.
Es ist sehr schwer, einen Pre-Chorus zu machen, der sich nicht ausgeht. Ja. Aber es ist sehr leicht, eine Strophe zu machen, die sich nicht ausgeht.
Ja.
Oder einen Refrain zu machen, der sich nicht ausgeht. Ja, das ist leichter als etwas machen, das sich gut ausgeht. Ja, deswegen müssen wir kämpfen als Songwriter, dass die Dinge Sinn machen. Aber es gibt tatsächlich im Pre-Chorus auch Gründe, mit anderen Stufen anzufangen. Du kannst auch mit der fünften Stufe anfangen. Oder auch der Pre-Chorus kann nur die fünfte Stufe sein. Ja. Also da gibt es wirklich viele Spielereien.
Übrigens, wenn ihr keine Ahnung habt, wovon wir gerade sprechen, mit den Tonstufen 1, 4, 5, 6, 7, 8, was es alles gibt, 8 gibt es nicht, dann verlinken wir euch hier noch ein Video. Ich habe nämlich mal ein Video gemacht zu den Akkordstufen und wie man sich selber in jeder Tonart Akkorde bilden kann und wie man die vor allem auch miteinander kombinieren kann.
Und fühlt euch natürlich auch frei, was zu kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert auf den Videos. Fabian und ich, wir werden uns redlich bemühen, auch eure Kommentare zu beantworten, wenn euch da irgendwas unklar ist. In dem Fall sind wir jetzt in den Harmonielehre-Teil eingetaucht, der ja auch ein wesentliches Tool im Songwriting ist. Aber das ist Thema für eine andere Geschichte. Ja?
Absolut. für die nächste Gesprächsreihe.
Sonst wird es zu komplex. Ja. Genau. Also aus meiner Sicht fasst mir das den Pre-Chorus in seinen Funktionen, in seinen Hebeln wirklich gut zusammen. Ich würde so, wenn ich jetzt noch einen Call geben könnte in Richtung Pre-Chorus, ich bin immer ein Fan davon, einen Pre-Chorus zu probieren quasi. Geht sich was aus? Wenn du das Gefühl hast, da fehlt was, probier's mal mit einem Pre-Chorus. Manchmal ist es viel leichter, mit einem Pre-Chorus den Sinn zu stiften, als mit einem Tweak in der Strophe oder im Refrain. Quasi. Es kann sein, dass die Teile wunderbar passen und dann kann man einfach diesen Weg des Pre-Chorus gehen. Gibt es von deiner Seite her noch irgendwas, was du unbedingt anbringen möchtest?
Schaut aufs Energielevel.
I love it. Dann sind wir für jetzt mal fertig mit unserer Besprechung zum Teil Pre-Chorus. Wer die vorigen Episoden nicht gesehen hat, just click it, wir werden die verlinkt haben. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei der School of Songwriting. bei den weiteren Teilen, die noch folgen werden. Wir haben noch ein bisschen was für uns und das schauen wir uns jetzt an. Ready?
Absolut.
Peace. Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt's dort weiterführende Links zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und allem, was ich sonst noch so zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.